Ja, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich erst mal kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Barbara Olson und ich bin 65 Jahre. Ich habe 4 Söhne, 4 Schwiegertöchter und 12 Enkel. Das ist mein Stand jetzt. Und ich möchte euch aus meinem Leben berichten und mitnehmen. Es liegt schon viele Jahre zurück. Ich komme aus einer Familie, die zwar Mitglieder in der Kirche waren, aber vielleicht Weihnachten oder vielleicht auch noch ein zweites Mal in die Kirche gegangen sind. Also der Hintergrund von mir ist nicht aus einer stark geprägten christlichen Familie. Und trotzdem habe ich in meiner Familie die Grundlage gelernt, da meine Mutter immer jeden Abend mit mir gebetet hat. Und ich konnte auch nicht ohne dem ins Bett gehen. Wenn das vergessen worden ist, bin ich wieder runtergegangen, wieder aufgestanden und gesagt, wir müssen noch beten. So bin ich aufgewachsen. Ich habe 2 Geschwister. Ich bin das 3. Kind, also das Nesthäkchen. Meine Schwester war 5 Jahre älter wie ich und mein Bruder 7 Jahre älter. Also ich war so ein bisschen Nachzügler. Und eine Erfahrung, die mein Leben sehr geprägt hat, die möchte ich euch heute weitergeben, möchte ich mit hineinnehmen. Vielleicht erstmal ein Wort aus der Bibel über dem, was ich erlebt habe. Das Wort steht im 1. Brief des Johannes, im 4. Kapitel, das ist der Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und ich habe euch ja schon erzählt, also ich bin so ein bisschen christlich aufgewachsen. Ich bin auch in die Christenlehre gegangen, später in die junge Gemeinde. Und dort habe ich dann Jesus kennengelernt und lieben gelernt. Und habe mich entschieden, dass ich ohne Jesus nicht mehr leben will. Das habe ich in meiner Jugend entschieden und habe es bis heute nicht bereut. Meine Familie, die hat das toleriert. Sie haben mir keinen Stein in den Weg gelegt, würde ich es jetzt so bezeichnen. Sie haben nicht dagegen gearbeitet, kein Stein, sondern sie haben das akzeptiert, toleriert. 1992 starb mein Vater. Und da war ich schon mit meinem Mann hier im Vogtland. Er war Gemeindediakon und wir lebten schon viele Jahre hier. Wir stammen aus Ostsachsen, aus Radebeul bei Dresden. Und da ich ja 2 Geschwister hatte, kümmerten sich natürlich meine Geschwister, die immer noch in Radebeul wohnten, auch um die ganzen Dinge, die da mit zusammenhingen, was Beerdigung und Erbe und zu tun hatte. Und ich konnte aus 150 Kilometer Entfernung da nicht viel ausrichten. Und das war auch so okay. Aber seit dieser Zeit trat zwischen meinem Bruder und mir eine Funkstille ein. Ich konnte die mir nie erklären. Ich hatte keine Ahnung, aus welchem Grund. Wir hatten eigentlich null Kontakt mehr. Ich versuchte das ein bisschen zu ignorieren und schrieb zu jedem Geburtstag von ihm und zu Weihnachten, aber es kam keine Reaktion. Ja, ich machte mir so Gedanken, wie das zusammenhängen könnte, was da nur los wäre. Vielleicht, das habe ich mir dann so zurechtgebastelt, könnte es ja damit zusammenhängen, da wir in der Kirche arbeiten und dass mein Bruder nicht so, es war nicht so sein Ding, er war dann aus der Kirche ausgetreten nach der Wende und ich dachte, es wird schon damit zusammenhängen. Denn zu meiner Schwester hatte ich ein ganz normales, gutes Verhältnis über die 150 Kilometer und da war alles im grünen Bereich. Aber mein Bruder, es war nichts. Und das ging viele Jahre so. Nach einigen Jahren habe ich dann natürlich auch aufgehört zu schreiben. Es brachte ja eigentlich nichts. Bis 2009, da drängte sich mir ein Gedanke auf. Ich hatte so eine innere Unruhe. Ich dachte, naja, ich müsste rauskriegen, was steckt denn nur dahinter? Mein Bruder war damals 59. Moment, ich muss schnell nach, ja, 59. Und die Unruhe, die ließ auch nicht nach. Und ich habe dann über meine Schwester versucht herauszufinden, was könnte die Ursache über dieses Schweigen, über dieses Ignorieren, über dieses einfach gar nichts, was könnte sein? Und ja, meine Schwester, die gab mir diesen und jenen Tipp, aber nichtsdestotrotz, es brachte mir nicht viel. Aber die Unruhe in meinem Herzen, die hielt an. Und mir wurde zu der damaligen Zeit bewusst, dass wir langsam in ein Alter kommen, wo der eine oder andere ja auch mal sterben kann. Und ich hätte danach nichts mehr klären können. Das war mir dann sehr bewusst, wo ich dachte, aber was hat man denn als jüngstes Geschwisterkind auszurichten gegen große Geschwister? Ich weiß nicht, das werden die verstehen, die vielleicht auch ältere Geschwister haben. Da hat man ja nie wirklich was zu sagen. Und man wird ja vielleicht auch nicht wirklich ernst genommen von den Großen, denn die wissen ja alles besser. Und das war so in meinem Herz ein Hin- und Hergerissensein. Einerseits die Unruhe geht dem nach und das andererseits, ja, du hast ja eh nichts zu sagen. Also, kurzum, ich fasste mir dann kurz vor seinem 60. Geburtstag ein Herz und ich rief meinen Bruder an. Ihr könnt euch vorstellen, mein Bruder 7 Jahre älter, es war schwierig für mich. Er hätte ja auch nie rangehen können oder ich weiß es. Also mein Bruder ging ans Telefon und ich konnte mit meinem Bruder sprechen. Da waren 17 Jahre vergangen. 17 Jahre haben wir kein Wort miteinander gesprochen. Und ich konnte meinen Bruder fragen, warum er den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Und er war auch bereit, es mir zu sagen. Die Ursache war ganz banal in meinen Augen. Als mein Vater 1992 starb, und er sich um die Belange der Erbschaft und so weiter gekümmert hat, war das Einzige, was ihn zum Schweigen gebracht hat, der Ärger darüber, dass ich mich nicht bei ihm für die Mühe, die er hatte, bedankt habe. Nun musste ich meinem Bruder auch eingestehen, ich kann mich an das Ganze nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Und ich dachte, naja, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. 17 Jahre Schweigen, 17 Jahre kein Kontakt, schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Und so ging ich den nächsten Schritt am Telefon und ich konnte meinen Bruder um Verzeihung bitten. Ich habe mich bei ihm entschuldigen können, dass ich das alles nicht mit Absicht getan habe, dass ich mich nicht daran erinnern kann und dass es mir sehr leid tut, dass er sich deswegen, weil ich mich nicht bei ihm bedankt habe, so geärgert hat, dass er mit mir kein Wort mehr geredet hat. Passieren konnte mir nichts. Erstens war ja große Entfernung dazwischen. Und zum anderen, ich wusste ja, ich bin nicht allein an dem Telefon. Das Drängen in meinem Herzen, sage ich jetzt im Nachgang, das hatte Gott gemacht. Er hatte mir die Unruhe ins Herz gelegt, das zu klären mit meinem Bruder und das auszusprechen. Und es war ein gutes Gespräch. Und mein Bruder hat mir gesagt, dass er mir verziehen hat. Er konnte mir verzeihen. Das konnte ich nicht machen. Das hat in meinen Augen Gott gemacht. Weil, dass er bereit war, das durchzustreichen, das lag nicht in meiner Hand. Nach diesem entscheidenden Telefonat haben wir noch öfters miteinander telefoniert, was 17 Jahre ja gar nicht möglich war. Wir haben auch uns 2-3 Mal noch gesehen. Also ich habe ihn noch besucht und bei einem Geburtstag haben wir ihn noch gesehen. Und dann starb mein Bruder mit 63 Jahren blitzblass. Und da wurde mir nochmal ganz sehr bewusst, wie gut es ist, sich auszusprechen und sich zu versöhnen. Ich hätte es nicht mehr gekonnt. Wenn ich dem Drängen Gottes nicht nachgegeben hätte in meinem Herzen, hätte ich mich mit meinem Bruder nicht mehr aussöhnen können. Und die 17 Jahre, in denen Unversöhnlichkeit war, hat Gott durchgestrichen, für meinen Bruder, aber auch für mich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Gott mich da in so eine Unruhe hineingebracht hat. Manchmal redet Gott zu uns durch kleine Dinge des Alltags. Und dann kommt es darauf an, ob wir sie hören, ob wir sie wahrnehmen oder ob wir sie ignorieren. Und ich bin sehr, sehr dankbar bis heute, dass ich das ernst genommen habe, dass ich dem nachgegeben habe und dass ich mit meinem Bruder mich nach 17 Jahren versöhnen konnte. Und das konnte ich nur, weil ich selber ja auch die Versöhnung mit Gott durch Jesus erfahren hatte. Ich kannte Gott und ich wusste, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, damit ich mit Gott versöhnt bin. Und wer das weiß und in seinem Herzen hat, der kann auch im Leben lernen, sich mit anderen Menschen zu versöhnen. Und es ist nicht immer leicht. Es war ein schwerer Schritt, Aber Gott hat mir dort geholfen. Und das sind auch manchmal kleine Schritte im Alltag, die wir gehen sollten, wenn wir merken, irgendwo leben wir unversöhnlich. Und ich möchte euch damit Mut machen, dass auch nach so einer langen Zeit eine kaputte Beziehung heil werden kann, weil Gott das machen kann.
Ich wurde gefragt, ob ich aufgeregt bin. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, man ist schon aufgeregt, wenn man hier vorne steht und soll aus seinem Leben erzählen und berichten. Und auch vor allen Dingen eine Viertelstunde ist nicht viel, um zu reden, um einfach Austausch zu haben. Deshalb habe ich mir ein paar Notizen gemacht und ja, wer möchte, kann auch einfach hinterher mich ansprechen und noch Fragen stellen. Ich möchte Sie mit hineinnehmen oder euch ins Jahr 2014. Da war ich 43 Jahre alt, habe drei Kinder und habe als selbstständige Tagesmutter gearbeitet. Im September fühlte ich unter meinem linken Arm eine Veränderung, so eine Art Kirschkern. Und da ich gehört hatte, dass man damit dann doch mal zum Arzt gehen sollte, rief ich bei meinem Frauenarzt an. Ist nicht so schlimm, sagte man mir. Geschwollene Lymphknoten haben viele. Und auch die Ärztin fand nichts Aufregendes. Ich sollte mal zur Mammographie gehen. Bei der Mammographie sagte man mir, sieht auch nicht eindeutig aus. Ich kann entscheiden, möchte ich das drin lassen oder raustun. Okay, dachte ich, wenn das so unklar ist. Und sie sagt mir noch, ich habe keinerlei Vorzeichen, dass ich irgendwie Krebs oder was bekommen könnte. Ich habe keine Hormone genommen, kein Übergewicht, kein Rauchen, kein Trinken. Drei Kinder voll gestillt. Also die Wahrscheinlichkeit war sehr gering, sodass sie meiner Freundin erlaubten, mir das rauszumachen. Und wie gesagt, es war September und am 3. Dezember war es dann soweit, dass ich sagte, okay, dann mach mal. Und am 4. Dezember bekam ich die Diagnose aggressiver, bösartiger Brustkrebs, G3. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, es gibt vier Stufen. Die vierte Stufe ist dann metastiert. G3 war also schon, ganz schön heftig für mich in dem Moment. Es war ein Freitag und ich weiß noch, dass ich weinte, weil das für mich so total unvorbereitet kam. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und ich stand plötzlich ich rutschte so bildlich vor so einen Abgrund und dachte, so schnell wollte ich da gar nicht sein. Und wie habe ich Gott erlebt? Gottes Zeitplan. Es war ein Freitag und das Wochenende danach, also am nächsten Tag, hatte ich eigentlich geplant, mit meiner Freundin zu einem Seminar zu fahren, im Brunnen, das ist bei Zwickau, ist so eine Gemeinschaft, da kann man Ruhe finden und von Gott hören. Und da war ein Seminar über Gebet und da war ich angemeldet. Sodass mein Mann, mich und meine Freundin an dem Freitag nach der Diagnose dorthin fuhr. Und für mich war das eine gesegnete Zeit, weil ich dachte, Gott, wenn schon diesen Weg, dann doch mit so einem Anfang. Es war auch so unwirklich, in der Vorstellungsrunde zu sagen, hallo, ich habe heute gerade eine Krebsdiagnose bekommen. War mir selber komisch. Wobei ich habe es einfach mit hineingenommen und ich habe die Tage genossen. Es war der erste Advent und am Sonntag, das war so bei unserer Familie so Tradition, mal auf den Weihnachtsmarkt zu schlenkern. Und für mich war das so, ich gehe jetzt hier lang. Und das ist eigentlich wie immer für alle Leute. Aber für mich war es komisch. War es überhaupt nicht wie immer. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, was mit der Arbeit weitergeht und so weiter. Genau. Nach ein paar Tagen folgte dann die zweite Operation, weil ja die erste praktisch nicht im Gesunden geschnitten werden konnte, weil man ja nicht dachte, dass das der Primus eines Brustkrebses ist. Und an der Stelle lese ich einfach was aus einem Brief, den ich damals an meine Freunde geschrieben habe. Plötzlich hörte ich Töne, welche ich mir nie freiwillig angehört hätte. Ich musste meinen gemütlichen Wassertreter verlassen und umsteigen auf ein kleines Ruderboot. Es war sehr wackelig und ich hatte Angst, in das Wasser zu fallen. Ich muss nicht selbst fahren, sondern ich werde gefahren in das Land, welches ich noch nicht kenne. Ich sehe Dinge, welche ich nie sehen wollte und genieße die Sonnenstrahlen mit einer Intensität, welche ich noch nie erlebt habe. Schon ist der Abstand zum bisherigen Leben etwas größer. Die erste Etappe ist geschafft und ich habe zwei Operationen hinter mir. Der Krebs ist entfernt, der sogenannte Wächterlymphknoten wie durch ein Wunder trotz Vor-OP gefunden und unter meiner Haut am Muskel wurde der Bord angebracht, also so ein Kasten mit so einem 20 cm Schlauch für die Chemotherapie. Eine Woche nach der Diagnose, für mich eine völlig fremde Welt. Chemotherapie, Bestrahlung, Hormontherapie, Antikörpertherapie kämpften nun gegen die Zeit. Ich aber spüre Gottes schützende Arme um mich gelegt und lausche auf seine Worte. Geliebtes Kind, ich gehe mit dir auf die Berge, welche du nicht alleine besteigen kannst, in die Täler, welche du niemals vorher gesehen hast, und führe dich zum frischen Wasser. Was hat mich damals gestärkt? Ich glaube, dass ich es annehmen konnte. Ich habe es einfach angenommen. Was sollte ich auch machen? Und ich kann mich erinnern, dass ich noch im Sommer einen Bibelvers gezogen hatte, auf dem stand, die Wege des Herrn sind richtig. Und ich weiß noch, obwohl es mir gut ging, wie ich den Impuls hatte, ach, leg das wieder hin. Und dann dachte ich, nee, ich habe noch nie einen gezogenen Bibelvers wieder hingelegt. Ich stecke den jetzt ein. Die Wege des Herrn sind richtig. Super Vers, wenn es einem gut geht. Und mir ging es ja gut. Krebs so in diesem Stadium, ist, man merkt es ja nicht. Man merkt es erst, wenn er, glaube ich, ziemlich weit fortgeschritten ist. Also irgendwie geht man ja relativ gesund zum Arzt und ist hinterher todkrank. So war es jedenfalls bei mir. Unbewusst zögerte ich bei diesem Bibelvers. Das war mir noch nie so gegangen. Und so sagte ich mir, nein, komm, nimm den Spruch, dir geht es doch gut. Die Wege des Herrn sind richtig in Zeiten, die schwer sind, ist es meine Entscheidung. Möchte ich daran festhalten oder mich abwenden? Ich persönlich glaube, dass auch wenn ich mich im Leid von Gott abwende, das Leid nicht kleiner wird. Es gibt viele Zeiten, da sind Christen wie Nichtchristen in einem Boot. Aber Jesus ist das Licht, so wie wir es heute gesehen haben. Er ist da. Er ist genau dort, wo es in unserem Leben kalt und dunkel ist. Licht macht die Dunkelheit hell. Also habe ich mich dafür entschieden, das anzunehmen. Als zweites habe ich mich mit Öl salben lassen, obwohl es in unserer Gemeinde überhaupt nicht üblich war, aber ich kannte es hier von der Versöhnungskirche. Und so bin ich zu meiner Pfarrerin gegangen und habe gesagt, ich hätte das gern, dass sie mich salbt. Und ich glaube, dass das eine große Kraft ist, die uns vielleicht unerklärlich ist, aber die in der Bibel steht. Und mache ich einfach Mut, wenn man krank ist, wirklich zu den Ältesten oder zu Leuten aus der Gemeinde zu gehen und sich salben zu lassen im Namen Jesus und des Vaters und des Sohnes. Als drittes hat mir sehr viel Kraft gegeben die Wegbegleiter. Schon bei dem Seminar ganz am Anfang meiner Geschichte habe ich eine Frau kennengelernt, die schon viele Jahre Krebs hatte. Ich habe viele Frauen kennengelernt, die ich vorher gar nicht gesehen habe in meinem Leben. Und das hat mir Mut gemacht. Die wussten, wovon ich rede. Die wussten, wie man sich fühlt. Und ich habe auch schon viele von diesen Frauen verabschiedet. Unabhängig vom Alter. Junge, Alte. Ja. Natürlich meine Familie und meine Freunde haben mir viel Kraft gegeben. Das Gebet am Telefon, weil für mich war das damals wie zu Corona jetzt. Man durfte ja quasi kaum Kontakte haben noch dazu zu vielen Leuten oder zu Leuten, die krank waren. Manchmal hat man sich nicht gut gefühlt. Man hat Abstand gebraucht. Aber Freunde sind trotzdem da. Sie akzeptieren das. Sie zeigen trotzdem durch Blumen, durch kleine Hilfen, durch kleine Gesten, wir sind da, wir denken an dich. Ganz besonders schön fand ich auch, dass mir eine liebe Freundin Brot gebacken hat, Vollkornbrot. Fand ich richtig super. Das fand ich sehr wertschätzend. Spaziergänge in der Natur haben mir gut getan. In der Natur kann ich persönlich Gottes Kraft und Größe sehen. Und obwohl ich vorher immer Angst hatte, alleine zu laufen, war es mir in der Zeit völlig egal. Wer sollte mir noch was anhaben? Ne? Also das war interessant. Manchmal nur bis zur nächsten Bank, weil man schlapp war, weil man Nasenbluten und sonst was hatte. Oder auch mal schön in der Sonne für 2-3 Stunden. Gott schenkte mir Kreativität. Das fand ich auch sehr schön. Und da mache ich auch Mut dazu, wer vielleicht auf ähnlichen Wegen unterwegs ist, mal zu gucken, was ist in mir, was hat Gott in mich gelegt, womit ich Schweres ertragen kann. Ich habe zum Beispiel Briefe geschrieben an meine Freunde. Das hat mir gut getan, immer nach einer Chemo. Oder ich habe mir für jede Chemo, das waren 8 damals, eine Kerze angezündet und habe mir immer überlegt, wenn ich die dann überstanden habe und die Übelkeit und diese ganzen Nebenwirkungen nachlassen, was ich mir dann Gutes gönne. Das hat mir geholfen, irgendwie den Weg zu gehen. Oder bei der Bestrahlung fand ich witzig die Idee, mir vorzustellen, dass ich, man geht dann mit seinem Handtuch dann in so einem Raum, ist dann ja auch alleine und dann fahren die Sachen so über einen drüber und piepen so ein bisschen. Und wenn man da so liegt, so schutzlos, da habe ich mir vorgestellt, war ja Sommer, Hochsommer, habe ich mein Handtuch hingelegt, Augen zugemacht und habe mir vorgestellt, ich liege am Strand und es sind die Möwen, die da so rumpiepen. Fand ich interessant für mich. Was habe ich mir aus diesem besonderen Weg mitgenommen? Wie gesagt, man könnte sicher noch hier und da abschweifen und es gibt viel zu erzählen, aber eine liebe Bekannte sagte mir von Anfang an, oder sagte mir am Anfang der Reise, Dorothee, nach so einer Krankheit verändert man sich. Ich hatte davon noch nichts gehört und außerdem wollte ich mich auch gar nicht verändern und dachte, na, wer weiß, was die so sagt. Veränderungen machten mir eher Angst. Und ich liebe eigentlich die Sicherheit. Aber im Rückblick ist es tatsächlich so, ich habe mich verändert, nicht nur, weil ich musste, sondern auch, weil ich viel Zeit hatte zum Spazierengehen, Nachdenken und mit Gott zu reden. Ich bin mutiger geworden. Ich habe gelernt, meine Ängste anzunehmen und nicht davor wegzulaufen. Ich kann leichter Entscheidungen treffen. Ich weiß, dass ich Kraft habe, mit Gottes Hilfe Täler zu überwinden. Ich weiß, dass die Wege Gottes richtig sind. Ich habe neue berufliche Möglichkeiten ausprobiert. Ich habe gelernt, loszulassen. Und ich weiß, das Leben geht weiter. Ich muss nicht alles in der Hand haben. Aber ich weiß, wer mich in der Hand hält. Ich habe dann so nach 2 Jahren circa eine Arbeit beim Kinderschutzbund angefangen, in Plauen, bei Kindern, die 6 bis 13 Jahre alt sind. Und ja, habe das 6 Jahre gemacht. Und wie geht es mir heute und jetzt? Ich fühle mich stark, ich lebe im Heute und ich habe all das, was ihr heute gehört habt, schon vor einem Jahr aufgeschrieben, weil damals sollte ich schon hier reden, aber dann war ich erkältet. Sodass ich heute 2 Dinge noch dazu tun kann. Seit Oktober diesen Jahres arbeite ich im Mutti-Kind-Haus in Lengenfeld und im Rückblick muss ich sagen, waren die 6 Jahre Kinderschutzbund eine gute Schule für mich. Und diese Verbindung, Tagesmutter, aus der ich komme, Kinderschutzbund, die Älteren und auch diese kaputten Familien, sind die optimale Grundlage für das, wo mein Herz einfach aufgeht. Familien, Müttern zu helfen mit ihren Kindern, dass sie zusammenbleiben können. Habe ich Angst, dass das wiederkommt? Also ich habe immer noch eine Anti-Hormontherapie, die geht 10 Jahre. Bei mir ist es quasi ja das 8. Jahr im Moment. Ich denke, ich staune, dass ich nicht im Alltag die Angst habe. Aber sicher weiß ich, wenn irgendwas wäre, sie wäre wieder da. Und trotzdem weiß ich, wo ich sie hinlegen kann. Weil ich ganz für mich glaube, ich sterbe nicht an der Krankheit, sondern ich sterbe, wenn Gott sagt, komm zu mir. Und das kann jederzeit sein, das kann dich eher betreffen wie mich oder einen Jungen eher wie einen Alten oder einen Alten heute eher wie morgen, keine Ahnung. Gott weiß es. Und noch was hat sich im letzten Jahr, als ich das geschrieben hatte, habe ich Anfang November von einer lieben Schulfreundin gehört, die auch die Krebsdiagnose bekommen hat. Und ich durfte sie begleiten. Und sie hat sich, also wir sind zusammen konfirmiert worden. Und sie ist dann aber, man muss es ja nicht übertreiben, so war, glaube ich, so ein bisschen ihr Lebensmotto, was den Glauben betraf. Und als sie in ihrer Krankheit erlebt hat, dass Jesus da ist, das hat mich sehr berührt und bewegt, dass sie sagt, weißt du, ich habe immer gelächelt über die Frauen oder über die Leute, die das Gebet, denen das Gebet so wichtig ist. Aber jetzt, wo ich auch in diesem Land bin, wo alles so anders ist, halte ich mich an Jesus fest und Jesus ist meine große Hoffnung und Kraft. Und sie ist im März gestorben. Nach langer, schwerer Krankheit und ich, wie gesagt, konnte immer mit ihr Kontakt haben und habe gestaunt über diesen Frieden, den sie bekommen hat. Ja, an der Stelle wollte ich jetzt eigentlich noch einen kleinen Ohrwurm, der mir wichtig ist, einspielen, aber das hat nicht so geklappt, deswegen würde ich das jetzt einfach noch sagen. Das ist ein Lied von Tessé, kurzes Lied, was man so schnell merken kann. Und da geht es darum, Herr, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Manchmal, gerade wenn man so ein bisschen in einer Situation ist, die schwierig ist, sind die Gedanken ja so kreisend und man kann sie kaum einfangen. Herr, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht. Du verlässt mich nicht. Bei dir ist die Hilfe. Bei dir ist die Geduld. Ich finde es so wichtig, dass das zusammen ist. Es ist nicht so, dass zack, und dann macht Gott irgendwas Cooles. Aber er geht mit und er schenkt die Geduld. Und ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Und das möchte ich euch mitgeben, egal wo ihr steht, was euch bewegt. Gott weiß und kennt euren Weg.
Ja, das hat sich so locker flockig angehört. Bin da noch ganz beeindruckt von dem, was Dorothee erzählt hat. Ich habe davon gehört, so von der Ferne, aber wenn man es jetzt noch mal so komprimiert hört, ist das schon heftig. Ja, ach so, vorstellen brauche ich mich ja nicht. Ihr habt sicher, also ihr hört mich, ich höre gut, ja, denke ich. Ihr habt ja alle die Einladung gesehen. Ich habe meine Frau vor einigen Tagen gefragt, gab es eigentlich eine Einladung? Ja, hat sie gesagt, die noch gar nicht gesehen, habe ich gar nicht gemerkt. Hat sie mir gezeigt, ach, 65, 4 Kinder, Ingenieur, ihr wisst eigentlich alles schon von mir. Ihr wisst noch nicht, nee, manche noch nicht, dass ich mit Silke verheiratet bin. Silke kennen vielleicht einige mehr als mich, keine Ahnung. Ja, die ist heute leider nicht da, aber gut. Also, was wisst ihr noch nicht von mir? Leider habe ich nur ein Enkelkind, das weit weg wohnt. Da kann ich nicht mithalten mit der Barbara. Das Alter passt zwar, aber bei Männern dauert alles etwas länger wahrscheinlich. Unsere letzten beiden Jungs, die sind nun leider auch aus dem Haus. Ich bin jetzt mit Silke ganz alleine, sitze ich jetzt da. Ich sehe sie kaum, weil sie viel zu arbeiten hat. Ich habe mein Büro jetzt im Kinderzimmer meines jüngsten Sohnes. Versuche noch ein bisschen zu arbeiten, auch wenn ich nächstes Jahr ab 1. Februar nicht mehr arbeiten muss. Oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Ja, also ich möchte auch etwas aus meinem Leben erzählen. Da hat sich vieles angesammelt. Das ist so ähnlich wie bei einem Haushalt, den man auflöst. Von Silke ist jetzt die Mutter gestorben. Die hatte ein ganzes Haus in Jößnitz und irgendwie scheint die nie Sachen weggeräumt zu haben. Also ich kam erst später dazu. Das waren Unmengen Sachen, die da wegzuräumen waren. Und wenn ich so in mein Leben reingucke, ich habe das zu meinem 60. schon mal geübt, dachte ich, Hilfe, was gab's da so alles in meinem Leben? Jetzt weiß ich auch, warum alte Leute immer von ihrer Vergangenheit erzählen, weil es da so viel zu erzählen gibt. Ich bin auch schon ein altes Leut jetzt inzwischen. Ja, meine Oma hat immer gesagt, die war dann schon 85. Ja, ich fühle mich noch so jung, aber wenn ich in den Spiegel gucke, ist alles ganz anders. Die war noch völlig fit im Inneren und sah aber aus wie eine alte Frau. Ja, so ist das eben. Ich möchte bloß nicht, wenn ich euch jetzt von mir erzähle, dass ihr das wie ein Museum anguckt und sagt, ach ja und es wäre mir ganz lieb, wenn ihr das versucht in euer Leben mit reinzunehmen, wenn ihr vielleicht in ähnlichen Situationen seid, dass ihr euch daran erinnert, wie es mir ging. Erinnerungen können eben einen traurig machen, sie können uns auch begeistern. Und sie können uns auch anspornen und sagen, damals war das und das, das könnte noch besser werden. Manche sagen ja auch, wenn ich so zurückdenke, also viele sagen das, wenn ich nochmal jung wäre, würde ich alles anders machen. Geht euch bestimmt, ne, ihr seid noch jung, aber den Älteren hier, geht euch vielleicht ähnlich. Ja, auch ich, der ich nun alt bin, habe noch einige Zeit vor mir und ich wünsche und hoffe, dass durch mein Leben Jesus in meiner Umgebung deutlich wird. Ich wünsche mir, dass er auch in Deutschland mehr sichtbar wird. Also hier sind die ganzen Probleme, Nöte, Sorgen, Ängste und Gott kommt relativ selten vor. zumindest so in Presse, Fernsehen. Auch Kirchen reden immer weniger von Gott, die reden jetzt mehr von Umwelt und Gendern und so. Ja, ich wünsche mir, dass Jesus Christus wieder in den Mittelpunkt kommt. Für mich war das nicht immer so. Ich bin auch in einer christlichen Familie groß geworden. Ganz ordentlich war ich. Christenlehre gab es zu DDR-Zeiten, Konfirmandenstunde. War ich ordentlich gewesen, jedes Mal. Es hat mich allerdings angepiepst. Das waren zwei ältere Damen, die das gemacht haben. Und die haben auch noch zusammengelebt. Die waren aber keine Lesben oder so. Die haben einfach zusammengelebt, damals schon zu DDR-Zeiten. Und für mich war das, ja, Weiberkram. Und ich bin trotzdem hingegangen und ich hatte mich auf meine Konfirmation gefreut, gut, weil es Geschenke gab, aber dann habe ich da einen großen Haken dran gemacht und habe gesagt, tschüss. Meine Verwandtschaft hat zwar gedrängelt, dass ich immer noch mal irgendwo hingehe, aber ich habe da gut standgehalten. Landeskirche, Gemeinschaft ab und zu, weil meine Großeltern dahin sind, aber das war nichts für mich. Ich habe in der Schule Jesus auch nicht gebraucht. Ich kam ganz gut klar. Ich war zwar ängstlich am Anfang, aber so mit, wann war ich, 12, 13 Jahre, hatte ich mich in ein Mädchen verliebt, habe mich mit einem Jungen geprügelt, war begeistert, dass er am Boden lag und seitdem ging es dann aufwärts mit mir. Ja, leider kam dann gleich mit 18 Jahren die Armee, haben sie mich wirklich zur Armee gesteckt, hat mir gar nicht gefallen und ich bin an die Grenze gekommen, obwohl ich Westverwandtschaft hatte. Ich habe das nie verstanden. Ich war an der Grenze. Und das war dort ein halbes Jahr Ausbildung. Dietrichshütte gegen, ach, wo war denn das? Also, ach, in der Nähe von Meiningen war das, glaube ich, egal. In Holzhütten und so. Und da ging es mir richtig schlecht. Ich war körperlich fit, alles gut. Aber die haben einen so kaputt gespielt, wenn du nicht ordentlich dein Männchen gemacht hast und nicht ordentlich reagiert hast. Auf den Boden 30 Liegestütz. Ich musste eine Nacht Pissbecken schrubben und hatte nichts zum Sauber, nichts, kein Reinigungsgerät. Haben sie mir nicht gegeben. Ich bin raus und habe mir Dreck geholt, mit bloßen Fingern die Dinger geschrubbt. Und also es war unglaublich. Und ich weiß noch, ich lag in meinem Bett und habe mich erinnert, da war doch was. Und habe versucht zu beten. Und ich habe nie bis zu meiner Konfirmation gewusst, dass ich Gott Dinge sagen kann, die mich bewegen. Ich habe Vater unser Gebete drauf und drunter, wie den Rosenkranz vielleicht bei den Katholiken. Ich wusste nicht weiter. Und ich war fertig. Ich kam dann an die Grenze. Gut, da war es ein bisschen besser. Da waren wir immer zu zweit, ist da draußen rumgelatscht und so. Da hat man mich in Ruhe gelassen. Da hatte ich dann auch erlebt, dass sie mich nachts zum Feldwebel gezerrt haben und gefragt und mich ausgefragt haben. Das wurde mit jedem gemacht, der an der Grenze war. Und da kam dann die Passage, was würden Sie machen, wenn einer vor Ihnen abhaut, Richtung Westen wohlgemerkt. Ja, ich gesagt, Sie dürfen schießen, hat er zu mir gesagt. Ja, ich gesagt, weiß ich, aber wenn ich den dann tot schieße. Ja, Sie schießen zuerst, Sie rufen erst an. Und ich habe gesagt, nee, ich schieße den nicht tot. Das ist, ich weiß ja nicht, warum der abhaut. Seitdem kam ich nur auf diese Türme, auf die Grenztürme. Eigentlich schön, bei Mistwetter saß ich im Trocknen. Egal, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Und ich bin aus der Armee dann zurückgekommen. Und meine Schwester hat mich eingeladen in einen sogenannten Hauskreis. Kennen sicher viele von euch. Und dort habe ich das erste Mal gehört, dass welche gebetet haben, richtig frei gebetet haben. Dachte ich, was machen die hier? Und da, nach der Armeezeit, wo es mir schlecht ging, dann haben die gebetet. Da bin ich, hat es mich interessiert. Das war im Herbst gewesen. Und da habe ich irgendwie, wie sagt man so schön, Blut geleckt. Das wollte ich wissen. Und da bin ich in dieses fromme Schniewindhaus Schönebeck gekommen. Vielleicht kennt das der eine oder andere, die Älteren bestimmt. Ja, und ich war auf der Suche nach Gott, richtig auf der Suche nach Gott. Und jetzt war ich im Schniewindhaus, manche kennen das. Und Silvester im Schniewindhaus. Wie alt war ich? Na, 77 war ich 20 Jahre. Und ich habe früher mit meinen Freunden Silvester gefeiert. Wir haben gut, ich war nie so betrunken. Ich kam immer gut nach Hause. Und jetzt saßen wir Silvesterabend um so eine große Pyramide herum. Ich dachte, was geht hier ab? Und dann wurden Dinge erzählt. Und ich dachte, ich bin hier falsch. Das geht gar nicht. Aber im Herzen hatte ich so eine Sehnsucht. Und das Verrückte war an dem Abend, obwohl ich mich geärgert habe über diese fromme Atmosphäre und hin und her, war das für mich, als würde wie ein Vorhang aufgezogen. Mir war Gott völlig klar, dass er da ist, dass er mich kennt und lieb hat. Ich war, irgendwie war da wie eine Tür geöffnet zu ihm. Ich war völlig happy. Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe im Zug Leute angequatscht und erzählt, wie es mir geht und von Jesus erzählt. Ich war richtig begeistert, einen Busfahrer kennengelernt im Zug, mit dem bin ich nach Dresden gefahren und da habe ich studiert. Der Busfahrer hat erzählt, ich kann nicht mitnehmen. Ich kam vom Bahnsteig runter und da kam ein riesiger Bus und der riesige Bus hat mich in mein Wohnheim gefahren. Allein mit dem Busfahren war klar, im Wohnheim wohne ich im 6. Stock. Der Fahrstuhl war immer in der 11 oben. Ich komme aus dem Bus raus, komme in das Wohnheim, der Fahrstuhl kommt gefahren. Das gab es noch nie. Ich steige ein. Am nächsten Morgen zur Uni. Ich bin mit meinem grünen Fahrrad gefahren. Immer wenn ich zur Ampel kam, wurde die Ampel grün. Ich stand immer an roten Ampeln. Das regt mich heute noch auf, die roten Ampeln. Es wurde immer grün. Und im Studium, alles, was war, mir ist alles gelungen. Es war mir richtig, richtig furchtbar. Also ich dachte, es kann nicht sein, Ampel, nein. Und die wurde grün. Es war wirklich ganz komisch. Und das war 3 Wochen lang. Dann war ich erkältet und dann begann das normale Leben, das normale Christenleben. das war so der Bonus, den ich hatte. Man bekommt am Anfang oft einen Bonus. Und das hat mich begeistert. Ja, wie gesagt, es blieb nicht so, dass mir alles gelang. Prüfung habe ich schon geschafft und so. Es wurde dann ernst. Ich habe mich verliebt. Das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte erst mein Studium fertig machen. 1 Jahr vor Ende des Studiums. Auch noch ein Mädel, das auch Jesus lieb hatte. Also ich wollte kein Mädchen haben, das nicht auch Christ ist. Ja, nun hatte das alles gepasst, sah gut aus. Und ich hatte Schiss gehabt. Wie viel Zeit habe ich da noch? Ich muss aufpassen. Ach, ja, wenn alte Leute von ihrer Vergangenheit erzählen, furchtbar. Nicht? Ich war vielleicht für euch ganz in einem frommen Hauskreis und die eine Dame hat mir erzählt, ist gar nicht gut mit der Frau und überleg dir das mal noch und bet noch mal drüber. Ach, dachte ich, hatte eigentlich recht. Ich hatte so gedacht, das ist die Verantwortung auch und so. Und dann bin ich eiskalt zu meiner Freundin und habe gesagt, hör zu, ich denke, das ist nicht so richtig mit uns. Und habe so aus dem Kalten heraus Tschüss gesagt. Die brach so innerlich vor mir zusammen. Ich bin daraufhin in den Urlaub gefahren, Sommer gewesen und irgendwie hat sie mich trotzdem mitgenommen. Jedenfalls, ich kam dann wieder zurück zu ihr, habe gesagt, es tut mir leid, es war echt doof gewesen von mir. Und muss euch das sagen, ja, nicht auf irgendjemand hören, der da in eure Beziehung reinquatschen will. Also das müsst ihr mit eurem Partner, Partnerin und Gott ausmachen. Lasst euch da ja nicht irgendwas erzählen. Ich habe die Frau dann geheiratet, alles gut, alles wunderbar. Und dann kam die erste Prüfung für mich, die recht interessant war. Das war DDR-Zeit, 1981, es gab eigentlich keine Wohnung. Ich war verheiratet, meine Frau war schwanger. Das ist das Schlimme, wenn man jung ist, ist die Frau sehr schnell schwanger, habe ich festgestellt. Bei Älteren, die kämpfen dann drum, also ja. Es war viel zu schnell. Ich war mit dem Studium gerade fertig und ich habe keine Wohnung gekriegt. Aber ich hatte eine Schwiegermutter, die war total eifrig. Die hat natürlich was besorgt. Die war übereifrig und hat mir Angst gemacht. Ganz in der Nähe von ihr eine winzige Dachwohnung besorgt. Ich dachte, oh nein, so dicht bei der Frau dran. Ich habe meine Frau geheiratet, nicht die Schwiegermutter. Und habe ich angefangen zu beten. Habe ich wirklich gebetet. Ja, habe ich gesagt, du kennst meine Schwiegermutter. Und ich brauche eine Wohnung. Und ich war wirklich ganz eifrig. Ich habe gebetet, richtig ernst gebetet. Und was hat Gott gesagt? Ja, das hat er mir wirklich gesagt. Ich wollte es gar nicht hören. Gesagt, was denn? Du hast doch eine Wohnung. Ja, aber. Und du hast eine Wohnung. Ja, was soll ich denn machen? Na, gib die Wohnung weg. Gesagt, aber ich habe eine Arbeit. Die hat mir schon eine Arbeit in Chemnitz besorgt. Studium und so. Es muss jeder, der studiert hat, eine Wohnung nehmen. Eine Arbeit kriegen. Und die haben sich um eine Wohnung, wussten, dass ich die Wohnung habe. Jedenfalls hat Gott gesagt, die Wohnung abgeben. Ich habe gesagt, kannst du mir nicht erst die Wohnung geben, die andere, und dann gebe ich die ab? Nee, hat er gesagt. Da habe ich mich gewunden und gemacht. Und ich bin dann wirklich hingegangen zu der Wohnung, auch zu dem Mann, und habe gesagt, hören Sie zu, ich will die nicht. Er hat mich anguckt, wie das erste Auto, es gab keine Wohnung. meiner Schwiegermutter gesagt, ich will die Wohnung nicht. Und jetzt saß ich da. Ich habe gesagt, ich habe keine Wohnung mehr in Chemnitz. Was? Wir haben die Arbeitsstelle für Sie. Mein Schwiegervater hat mich aufs Sofa zitiert, gesagt, in meine Wohnung kommt ihr nicht. Du hast hier leichtfertig alles abgesagt. Mein Schwiegervater war kein Christ. Er hat gesagt, ja, aber ich glaube, dass Gott sich drum kümmert. Er guckt mich nur streng an und sagt, ja, also, es gibt keine Wohnung. Und eine ganze Woche hing ich wirklich zwischen Himmel und Erde. Und da war Gott sehr gnädig, nur eine Woche. Er wusste, dass ich sehr ungeduldig bin und wenig aushalte. Und nach einer Woche hat sich was bewegt. Diese Firma hatte eine Zweigstelle in Plauen und ich habe eine Wohnung in Plauen bekommen. Ich habe Arbeit in Plauen bekommen. Wir haben dann wirklich eine Wohnung bekommen in Plauen. Zu DDR-Zeiten zwar so eine, mit Plumpsklo, allem drum und dran, aber eine Wohnung, trocken, warm, alles gut. So. Das war das erste Mal. Und da habe ich das erste Mal Gott erlebt. Er stand zu seinem Wort, er hat sich um eine Wohnung gekümmert. Und als das zweite Kind kam, haben wir eine Wohnung in Krischwitz bekommen. Mit Dusche, mit fließend warmem Wasser. Da sind wir hin zum Baden gegangen, als noch gar keine Straßen waren. Wir hatten den Wohnungsschlüssel, die Wohnung war schon warm. Und wir konnten dort duschen und alles. Wir konnten rechtzeitig umziehen, als unser zweites Kind kam. Es war begeisternd, also es war Timing. Gott hat sich gekümmert. So, jetzt muss ich aber hier ein bisschen am Plan bleiben. Ja, nun war ich verheiratet, zwei Kinder, alles gut, dachte ich. Aber nach ein paar Jahren merkte ich, meine Frau wollte irgendwie mehr von mir. Irgendwie klemmte das zwischen uns. Und wie immer so ist, als junger Mann dachte ich, na ja, das wird schon wieder, das renkt sich wieder ein. Aber es war schwierig, die Zeit. Es waren ein paar Jahre, die schwierig waren mit ihr. Und ich habe gekämpft, meine Frau auch, und wir haben uns angestrengt. Es gab dann Jahre, wo es richtig gut war. Und irgendwie, es ging mal rauf und runter in meinem Glaubensleben. Es war eine schwierige Zeit. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Meine Frau hat ein sehr intensives Leben, hat viele auch unterstützt, war für viele da. Und ich hatte mich in meiner Arbeit eingeigelt, ordentlich wie ich war. Ich habe mich auch um meine Familie gekümmert. Aber ja, irgendwie hat es so ein bisschen geklemmt. Irgendwie trat ich so auf der Stelle, dachte ich. Und jetzt hatte ich diese verrückte Situation, dass Gott, ja, ich denke, also Gott hat da eingegriffen und wir hatten ein Haus gekauft in Weischlitz, da war meine Frau nicht so richtig dafür. Und in der Zeit hat meine Frau das sehr schwierig gehabt und sie hatte wie so Herzrhythmusstörungen gehabt und ist zur Untersuchung gekommen und haben festgestellt, Herz in Ordnung, nochmal zu einer Untersuchung. Und bei der Untersuchung haben sie Kontrastmittel gegeben und bei der Untersuchung ist meine Frau von jetzt nach dann gestorben. Die hat früh noch mit mir gesprochen und dann rief mich mein Sohn an, dass irgendein verrückter Arzt ihn angerufen hätte. Und dann rief mich der Arzt an, ich soll sofort kommen. Ich habe gesagt, was ist denn? Ja, kommen Sie dort und dorthin. Das war gerade so Rush Hour hier in Plauen. Ich saß in meinem Auto und bin ins Krankenhaus gefahren. Das war so ein alter Arzt und der hat mir gesagt, ja, Ihre Frau hat einen anaphylaktischen Schock und sie kann jetzt, der hat wortwörtlich gesagt, sie kann jetzt so viel wie ein Regenwurm. Und hier sind Ihre Sachen. Hat er mir so einen blauen Müllbeutel in die Hand gedrückt. Ich sage, merken Sie es noch? Ich möchte meine Frau sehen und was ist und hin und her. Und die ist innerhalb von einer Woche dann wirklich gestorben. Das war und ja, das war für mich irgendwie eine Nummer zu hoch. Und ich saß dann da. Ich war ja nun viele Jahre Christ. Mein Sohn hatte erst Konfirmation gehabt. Meine Tochter war 16 gewesen. Und ich hatte so das kleine Kreuz von seiner Konfirmation und hatte das Kreuz in der Hand und mir fiel überhaupt nichts mehr ein. Ich habe gesagt, Jesus, und ich wusste, dass meine Frau bei Jesus ist, sie hat Jesus lieb gehabt. Gesagt, wenn du für mich, auch für mich am Kreuz gestorben bist, dann gehe ich davon aus, dass du auch mich lieb hast, kümmere dich mal jetzt um mich. Und habe das so eingefordert von ihm. Ich hatte Angst vor mir selber. Ich habe also keinen Alkohol getrunken. Ich habe keinen Fernsehen geguckt. Ich weiß noch, ich hatte so eine verrückte CD, die habe ich mir jeden Abend angehört. Ich saß auf meinem Sofa. ja, und habe das so versucht auszuhalten. Und ich muss sagen, Gott war mir unglaublich nah. Es kam dazu, dass unsere Gemeinde, diese Gemeinde, mich sehr unterstützt hat. Es begann, ich glaube, wir hatten jeden Abend, Montag bis Freitag, eine Stunde einen Gebetsabend hier, die ersten Tage. Und dann ging das weiter und keiner hat sich getraut, das abzusetzen. Da wurde dann nicht mehr nur für uns gebetet, für meine Kinder und mich auch für die Gemeinde. Und nach einem Jahr, glaube ich, wurde das dann abgesetzt oder auf einen Abend reduziert. Und jetzt ist es ein Nachmittag geworden. Und das hat uns sehr geholfen, diese Zeit. Und ich kann sagen, dass ich in dieser Zeit nach ihrem Tod Gott ganz, ganz intensiv erlebt habe. Wenn wir manchmal Angst haben vor Schicksalsschlägen oder vor Dingen, das hat Dorothee bestimmt auch so erlebt, Gott war total nah. So im Nachhinein sage ich, als wäre ein Vorhang zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. So kam mir das vor. Das war ganz dicht. Und ich war in einem Frieden, in einer Ruhe, das war unglaublich. Und ich hatte wirklich Nähe Gottes sehr, sehr, sehr intensiv erlebt. Also es lohnt sich, Dorothee hat es auch gesagt, es lohnt sich, der Sache ins Auge zu sehen, der Angst, der Not. Ich dachte, wie soll das werden? Keine Frau mehr, die Teenies. Wie soll das gehen? Und ich habe mich der Sache gestellt, ich hätte jetzt Gott auch in den Rücken kehren können, sagen können, was fällt dir ein? Gott sagt, nee, du hast mich lieb, ich glaube dir das. Und ich erwarte und ich fordere das ein, ich habe das wirklich so gesagt, dass du dich um mich kümmerst. Und Gott kannte mich zum Glück. Er kannte mich, wie stark ich bin. Und wahrscheinlich bin ich nicht so stark, denn es war wirklich in der Gebetszeit. In der Gebetszeit hat er mir die Silke gezeigt. Also so, ja, irgendwie habe ich mich an sie erinnert, Silke. Und das Verrückte war, die ging mit mir in einen Hauskreis, in einen gemeinsamen Hauskreis. Ich habe die als Frau gar nicht wahrgenommen, vorher, überhaupt nicht. Silke, und dachte ich, ja, und kurz drauf, nachdem der Impuls kam, brach das Kartenhaus aber zusammen. Ich habe da ein bisschen rumgehorcht, ja, die Silke geht in die Mission, die will nach Afrika gehen und so. Da, oh nee, das passt aber jetzt nicht. Und ich bin sonst ein sehr gemütlicher und schieb Dinge gern auf die lange Bank. Und dachte ich, nee, jetzt musst du was unternehmen. Gebetet habe ich, aber es hat mir nicht gereicht. Ich dachte mir, na, und habe ich einen Brief geschrieben an Silke. Ich weiß gar nicht, habe ich den irgendwo in den Briefkasten gesteckt. Die hat ja mit Matthias Unger, Evangelische Jugend, irgendwie gearbeitet. Und habe ich ihr den in den Briefkasten gesteckt. Und sie hat sich wirklich gemeldet dann. Und ja, mit zwei Teenie-Kindern und so. Und habe ich ihr geschrieben. Und wir haben uns dann auch getroffen. Und dann habe ich gefragt, ja, Mission und so. Na, ich gehe erst mal 3 Monate nach Horlach. Und ja, Mission, nee, ich will erst mal diese Ausbildung dort machen. Und da war es schon mal ein bisschen Licht am Ende vom Tunnel. Und dann hat sie mich immer so angeguckt, wegen den 3 Monaten. Und hat mir dann hinterher gesagt, hätte ich jetzt interveniert und gesagt, nee, du gehst da jetzt nicht hin, du kennst jetzt mich, wir müssen uns kennenlernen, dann hätte sie sofort Schluss gemacht. Aber ich dachte, gut, diese 3 Monate Abstand, wir haben unheimlich viele Briefe geschrieben, ich bin auch immer mal hingefahren, das war eine super Zeit mit ihr. Es war im Grunde genommen aber zu zeitig. Meine Frau war noch nicht ein Jahr unter der Erde, wie es so schön heißt. Und wir haben das vor der Gemeinde geheim gehalten. Aber ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Ich hatte meine verstorbene Frau geliebt. Sie war nicht mehr da. Sie war bei Gott. Meinen Schwiegereltern gegenüber war es doof, ihnen das zu sagen. Aber mir war es eine Riesenhilfe. Ich hatte wieder Licht am Ende vom Tunnel. Ich habe mich auf Silke gefreut. Und das ist auch eine... Es gab da keine Einbrüche oder so. Ich habe Silke dann wirklich geheiratet. Nun waren wir beide nicht mehr die Jüngsten. Und ich dachte, oder sie, wir wollten gern noch mal ein Kind haben. Und ich hatte am Anfang gesagt, wie schnell das ging. Okay, das passt jetzt wie vielleicht nicht unbedingt zu Ihnen, aber wenn man dann älter ist, dauert es länger. Und ich dachte, was ist denn hier los? Wieso passiert hier nichts? Und ja, nach einem Jahr wurde sie schwanger. Und ich habe immer gesagt, gleich Zwillinge, dass wir gleich 2 Kinder haben und nicht das Problem haben mit 2-mal, dass wir einen Abwasch haben. Wir sind nicht mehr die Jüngsten, so wie man manchmal so denkt. Aber es kam ordentlich nacheinander. 2 Kinder, 2 Jungs, die Jesus lieb haben, alles gut. Ja, Ich will auf meine Liste gucken hier. Moment. Wo war ich? Oh, ich habe mich nummeriert hier. Oh, oh. Ja. Moment, 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 Moment. Jetzt komme ich hier aus dem Tritt. Ja, das ging trotzdem, auch wie geht's denn weiter? Das ging trotzdem nicht alles. Ich muss, oh ja, jetzt komme ich zum Ziel. Ich hatte versprochen, mich an die Zeit zu halten. Ich mache jetzt ganz, ja. Der Tod meiner ersten Frau war nicht das Einzige. Ich wurde dann auch noch arbeitslos, zu guter Letzt 2 Jahre arbeitslos gewesen. Es regnete zum Dach oben rein. Wir hatten noch 500 Euro. Das war das Geld der Kinder. Hartz IV hat nicht viel gebracht. Wir kamen da gerade so hin. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe dann den Eindruck gehabt, mich selbstständig zu machen. Und die ersten 2 Jahre waren furchtbar. Kaum Aufträge. Und dann, nach den 2 Jahren, wo ich gebärmelt habe, trotzdem an Gott festgehalten habe, ging es aufwärts. Ich bin auch heute noch selbstständig, hatte einen Angestellten, zu mir hat es leider nicht gereicht, wir waren zu flink, wir kamen zu zweit ganz gut klar. Ja, also ich komme jetzt zum Ziel. Es ist so, dass wir gerne eine Sicherheit wollen von Gott. Wir wollen gerne getragen werden, sicher sein, aber Gott möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte unser Vertrauen. Wir möchten Sicherheit, er möchte Vertrauen. Und daran arbeite ich und das wird immer besser. Ich weiß, dass Gott, wenn wir beten, dass er uns hört. Ich weiß, dass er eingreift. So wie er bei Dorothee eingegriffen hat, wie bei mir, wie bei Barbara. Er greift ein. Es ist bloß wichtig, dass wir ihn beim Wort nehmen und dass wir ihn ernst nehmen. Es ist wichtig, dass wir ihm immer wieder neu unser Leben anvertrauen. Das ist auch wie so eine juristische Sache. Ich vertraue ihm mein Leben an. Das ist wie, wenn ich heirate, ich muss dann sagen, ich möchte, dass das meine Frau wird. Und ich möchte euch Mut machen, das immer wieder neu anzugehen, euch zu Jesus zu bekennen. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wer möchte, kann das im Stillen für sich mitsprechen, dass wir das neu in unserem Herzen festmachen, egal ob wir schon 50 Jahre Gott gehören oder nur ein oder auch gar nicht, dass wir das jetzt mal zusammen beten. Ich spreche das langsam und wer will, kann es in meinem Herzen, wie gesagt, mitsagen. Herr Jesus, ich möchte, dass du allein mein Herr und Gott bist. Ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben und sage mich los von jeder Macht der Finsternis. Bitte vergib mir meine bewusste und auch die verborgene unbewusste Schuld. Ich schenke dir mein ganzes Vertrauen. Du darfst in jeden Bereich meines Lebens hineinsprechen. Schenke mir ganz neu deinen Geist, deine Freude, deine Liebe. Amen. Danke, dass ihr ausgehalten habt so lange. Ja.